Wir gehen ja Vers für Vers durchs Neue Testament, Sonntagmorgens, und wir sind letztes Mal bis Jakobus 4, Vers 10 gekommen. Deswegen machen wir heute Morgen in Jakobus 4, Vers 11 weiter. Und ihr werdet herausgefordert sein heute Morgen. Wie ganze Jakobusbrief haben wir heute Morgen auch hier eine Stelle, die herausfordernd ist. Verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Also, öffnet eure Herzen für das, was Gott zu sagen hat. Lasst uns unser Leben an dem prüfen, was sein Wort uns sagt. Und einfach auf das hören, uns herausfordern. Wir Menschen haben ja irgendwie so diesen verrückten Drang, groß zu sein. Wir wollen groß sein, das fängt bei den Kindern an. Ich denke an meine Neffen, die ab und zu mal so Dinge loslassen wie ich bin der Größte oder ich bin der Beste. Und das verändert sich nicht allzu sehr, wenn wir erwachsen werden. Ich denke an Muhammad Ali, der gesagt hat, ich bin der Größte. Oder John Lennon, der gesagt hat, wir Beatles, wir sind berühmter als Jesus. Und ich glaube Ringo Starr war es, der sogar ein Lied gesungen hat, I am the greatest, und Elvis Presley ließ sich der King nennen, der König, und ich denke an die ägyptischen Pharaonen und die römischen Kaiser und diverse Gurus und Shirley MacLaine und wie alle Leute heißen, die für sich selbst beansprucht haben, Gott zu sein sogar. Ist nichts Neues, Adam und Eva haben sich das gewünscht, oder? Teufel hat gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Oh, das wäre was. Und das ist so die Ursünde eigentlich, dass wir Menschen Gott sein wollen. Dass wir die Größen sein wollen, dass wir der König oder die Königin sein wollen, dass wir das Zentrum unseres Universums sein wollen. Und deswegen verleugnen viele Menschen Gott. Oder sie legen sich so ihre selbstgeschnitzten Götter oder Götzen zurecht. So Götter, die sind Kraft oder Energie. Die sind dazu da, um mich stark zu machen. Um meinen Willen zu tun. Wir Menschen wollen niemanden, der uns sagt, was wir tun oder was wir lassen sollen. Niemanden, dem wir verantwortlich sind. Und Leute, es gibt zwei grundlegende Wahrheiten in dieser Welt. Erstens, es gibt einen Gott, absolut, das ist eine Tatsache. Und die zweite Tatsache ist, du bist er nicht. Und wenn man die Dinge aus einer bisschen einer längeren Perspektive betrachtet, ist auch absolut klar, oder? Denkt an Muhammad Ali, der ist krank geworden, kann nicht mehr sagen, ich bin der Größte. Oder konnte es nicht mehr sagen. John Lennon wurde erschossen, nicht allzu lange. Nachdem er gesagt hat, hey, wir sind berühmter als Jesus, oh, wir sind die Größten. Elvis konnte es nicht aushalten, der King zu sein, und hat sich durch Drogen selber umgebracht. Und ihr könnt hingehen, die Gräber der Pharaonen besuchen, die so Menschen, die gedacht haben, wir sind Gott. Die Wahrheit ist, wir sind schwache, verwundbare, verletzliche, vergängliche Geschöpfe als Menschen. Und das gilt auch für uns. In Vers 14 wird uns Jakobus sagen, wir sind ein Dampf, wir sind ein Hauch. Und letzte Woche haben wir gesehen, dass es wichtig ist, dass wir Gott Gott sein lassen in unserem Leben. Wir haben gelesen, dass Gott uns sagt, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Vers 7, unterwerft euch nun Gott. Widersteht nicht Gott, sondern widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Und naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Sucht diese intime, tiefe, persönliche Beziehung mit Gott. Und seid betrübt über eure Sünden und reinigt euch. Und dann haben wir im Vers 10 gelesen, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Bleibt am Boden, vertraut Gott. Und er wird euch erhöhen. In Micha, Kapitel 6, Vers 8, sagt Gott durch den Propheten, man hat dir mitgeteilt, oh Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben, um demütig zu gehen mit deinem Gott? Das ist das Thema heute Morgen. Demütig zu gehen, zu leben mit deinem Gott. Mut zur Demut, habe ich es genannt, den Titel für unseren Abschnitt heute Morgen. Wir werden sehen, dass es praktisch ist in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Aber wir sind berufen, nicht zu hoch von uns zu denken, nicht uns selbst zu wichtig zu nehmen, uns zu wichtig zu machen, nicht uns zu überheben über das, wer wir sind, sondern dass wir demütig, untergeordnet in Beziehung leben mit unserem wunderbaren Schöpfer und Gott. Nicht unabhängig, sondern abhängig von ihm. Nicht selbst genügsam, ich bin der Macher, sondern Vertrauen auf ihn. Und es ist wirklich so heil und so befreiend, weil es ist unheimlich stressig eigentlich, Gott zu spielen. Diesen Platz einnehmen zu wollen, der uns nicht gebührt. Wo wir alles irgendwie erhalten müssen und wo wir alles selbst machen müssen, wo ich alles von mir abhängig mache. Kein Mensch kann diese Last eigentlich wirklich ertragen. Und die Wahrheit ist, wen oder was du zu deinem Gott machst, das wirst du letztendlich zerstören. Wenn du dich selbst zu deinem Gott machst, wirst du irgendwann ausbrennen. Wenn du deinen Partner zu deinem Gott machst und zu deinem Erlöser, hier das Heil und die Zufriedenheit und von ihm erwartest, dass er dein Leben glücklich macht, dann wirst du die Beziehung zerstören und ihn heillos überfordern. Es ist stressig, es ist zerstörerisch, wenn wir versuchen, etwas zu sein, was wir eigentlich nicht sind und wozu wir nicht berufen sind. Hey, demütig mit deinem Gott zu leben, das ist ein heiles Leben. Und da ist eine Verheißung. Seht ihr die im Vers 10? Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Und wir werden heute drei Bereiche sehen, was es praktisch heißt, demütig zu leben. Das erste ist im Zusammenleben mit anderen Menschen, wenn wir uns reiben mit anderen, wenn andere etwas tun oder etwas sagen, was uns nicht gefällt, dann darfst du wissen, wieder, zwei absolute Wahrheiten. Es gibt einen Richter, nämlich Gott. Eine zweite Wahrheit, du bist er nicht. Und es ist wichtig, dass wir das lernen. Er ist der Richter. Es ist Gottes Sache, Menschen zu richten. Was ist unsere Berufung? Als Menschen, als Nachfolger Jesu? Unsere Berufung ist, unsere Mitmenschen zu lieben, oder? Das hat Jesus gesagt. Gottes Berufung oder Gottes Platz ist zu richten. Dein Platz ist zu lieben. Du musst nicht richten. Du musst dir das nicht anhängen. Du darfst gar nicht richten. Das ist nicht dein Platz. Und du kannst auch nicht richten, weil du hast gar nicht die Voraussetzungen dafür. Du weißt nicht alles. Du hast nicht alle Informationen über eine Situation oder über einen Menschen. Du kannst nicht in das Herz von einem Mitmenschen reinschauen. Das kann nur Gott. Also überlass das Gericht ihm. Und konzentrier du dich darauf, zu lieben. Also was heißt es praktisch, demütig mit Gott zu leben? Das erste ist im Vers 11. Redet nicht Übles gegeneinander, Brüder. Wer gegen einen Bruder Übles redet oder seinen Bruder, seine Schwester, richtet, redet Übles gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Also redet nicht schlecht über andere. Und man, wir wissen, dass die Welt so lebt, oder? Alle reden schlecht, alle ziehen her über den Chef in der Firma in der Pause und alle ziehen her über die Politiker und hinter den Rücken von anderen und Leute, wir sind versucht, dasselbe zu tun, oder? Ich habe euch die Geschichte sicher schon mal erzählt von diesen drei Pastoren, die sich regelmäßig treffen, um einander verantwortlich zu sein, um ihre Schuld zu bekennen und füreinander zu beten. Und der eine sagt, oh Mann, ich habe echt ein Problem mit Lust hier. Diese eine Frau in der Gemeinde, Mann, ich kämpfe wirklich damit und betet für mich. Sagt der andere, ich kämpfe mit Habsucht. Und letzte Woche bin ich da an der Spendenbox vorbeigegangen und habe mir ein bisschen ein extra Taschengeld rausgenommen. Sagt der Dritte, meine Sünde ist zu tratschen und ich kann es gar nicht warten, hier rauszukommen. Da ist diese Versuchung in unserem Herzen, diese Tendenz zu tratschen, zu reden, wenn wir irgendwie was Schlechtes hören oder erfahren über wem anderen oder erleben vielleicht mit wem anderen, irgend so eine saftige Geschichte hören, es weiter zu erzählen. Sonst wäre die Bunte und wie die ganzen Zeitschriften heißen schon lang pleite gegangen. Aber irgendwie hungrig nach Tratsch und hungrig Tratsch zu verbreiten und über andere zu reden. Und wir sind versucht, das der Welt gleich zu machen, oder? Ehrlich, ich bin versucht. Lass uns ehrlich sein. Und die Gemeinde sollte eigentlich der sicherste Ort der Welt sein, oder? Wo wir geborgen sind, wo wir einander auferbauen, wo wir einander Gutes wollen. Aber leider Gottes, allzu oft ist die Gemeinde der gefährlichste Ort, sich zu öffnen. Leider haben viele Christen einen kritischen Geist. Und ich muss es bekennen, für mich persönlich ist es eine Herausforderung. Ich persönlich habe die Tendenz, wenn 99% gut laufen und 1% nicht gut läuft, ich habe die Tendenz, das 1% zu sehen. Und da kritisch zu sein und kann sehr leicht andere richten. Und wir Christen finden Wege, das irgendwo mit den geistlichen Mäntelchen zu tun, oder? Gebetsanliegen für Bruder oder Schwester, so und so. Und wir reden schlecht über sie. Wir tratschen. Und Gott sagt uns, tu das nicht. Familie Gottes sollte anders leben, da sollte es anders sein als in der Welt. Also rede nie schlecht über einen Bruder. Und eine Schwester im Epheserbrief 4, Vers 29 sagt uns der Herr, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Und dann heißt es weiter, betrübt nicht den Heiligen Geist. Das ist, wie wir den Heiligen Geist betrüben. Und so wirklich, wenn du kein aufbauendes Wort sagen kannst, wenn du nicht was Positives über wem anderen sagen kannst, dann halt den Mund. Sag gar nichts. Wenn du ein Problem hast mit einem Bruder oder einer Schwester, mit was der getan hat oder was sie gesagt hat, wenn du denkst, der sündigt gegen dich, dann sagt uns Jesus, geh hin und red mit ihm drüber, persönlich, von Angesicht zu Angesicht, in Liebe. Und bevor du das tust, geh zu Gott im Gebet und zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge, deine Lieblosigkeit. Und dann kannst du beim anderen operieren. Und dann, wenn du Gottes Herz für die Person hast, wenn du die Person liebst, wenn du ihr Wohl willst, ihr Bestes willst, dann kannst du ihr helfen, diese Sünde zu überwinden, wenn du die siehst. Aber red nicht schlecht über jemanden mit irgendwem dritten. Wir sollten nie irgendwas sagen, was wir nicht sagen würden, wenn diese Person nicht gegenwärtig wäre. Das ist ein guter Maßstab. Kannst die loben, kannst Positives erwähnen, kannst aufbauen, aber red nicht schlecht. Und wenn jemand zu dir redet schlecht über wem anderen, dann lass uns das stoppen. In Liebe wieder. Lass uns einander helfen, hier wirklich zu wachsen. Ich brauche das, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich negativ rede. Und das soll nicht sein, das passt nicht zu Gott, das ist Stolz eigentlich. Es betrübt den Heiligen Geist und es ist nicht Gottes Wille und es passt nicht zum Nachfolger Jesu. Und dieser negative Tratsch, diese üble Nachrede zerstört Beziehungen, zerstört das Vertrauen und das ist so unfair, weil der, über den wir reden, der kann sich nicht verteidigen. Und Gott hasst es. Und genauso wie wir manchmal glauben, hey, Freundschaft mit der Welt, das ist keine große Sache, behandeln wir auch Tratsch manchmal so als Bagatellsünde. Aber die Wahrheit ist, es ist beides eine große Sache in Gottes Augen. Das letzte Mal haben wir gelesen, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Und in Sprüchen 6 sagt der Herr, 6 Dinge sind es, die dem Herrn verhasst sind und 7 sind seiner Seele ein Gräuel. Stolze Augen, falsche Zunge und Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Ein Herz, das heillose Anschläge schmiedet. Füße, die eilig dem Bösen nachlaufen. Wer Lügen vorbringt als falscher Zeuge. Und wer freien Lauf lässt dem Zank zwischen Brüdern. Oder Neue Leben Übersetzung sagt, ein Mensch, der Uneinigkeit unter Brüdern seht. Und der Apostel Petrus sagt uns im 1. Petrus 2, dass dieses Schlechtreden, dieses üble Nachreden, was ist, was wir ablegen müssen als Christen. Also redet nicht übel gegeneinander, Brüder. Wer gegen einen Bruder Übles redet oder seinen Bruder richtet, redet Übles gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Das Gesetz von Jesus, der zusammengefasst hat, indem du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du schlecht redest, dann übertrittst du selbst das Gesetz und stellst dich über das Gesetz und sagst eigentlich, ich weiß es besser als Gott in seinem Gesetz und du richtest das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter, du stellst dich drüber. Vers 12, einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag, das ist Gott. Du aber, wer bist du, der du deinen Nächsten richtest? Wenn du über einen Bruder, über eine Schwester urteilst und richtest über ihn, über seine Motive urteilst, dann nimmst du eigentlich Gottes Platz ein, der dir nicht zusteht. Einer ist Richter und du bist es nicht, sondern Gott. Also wer bist du, dass du deine Nächsten richtest? Wir können das gar nicht, wir sind gar nicht fähig zu richten. Das, was du nicht, was wir tun können, wir können Früchte inspizieren, wir können Taten beurteilen anhand von Gottes Wort und sagen, das ist Sünde oder wenn irgendjemand was lehrt, das ist falsche Lehre, das passt nicht zu Gottes Wort. Also du kannst eine Tat, du kannst eine Frucht beurteilen, sagen, das ist Sünde, du kannst es ansprechen mit der Person, du kannst der Person helfen, das zu überwinden, kannst der Person dienen in dieser Art und Weise, aber du kannst nicht einen Bruder oder eine Schwester richten. Weil du siehst nicht das Herz, du siehst nicht den Grund für diese Tat, die sie getan haben. Du kannst es nicht sehen. Du siehst vielleicht jemanden, der Brot stiehlt, aber du weißt nicht, klaut er, weil er am Verhungern ist? Oder klaut er, weil er eine faule Sau ist und zu faul ist zu arbeiten? Du kannst es nicht beurteilen. Du kannst nicht sehen, ob jemand, der in sexuelle Sünde verstrickt ist, ob der vielleicht als Kind missbraucht wurde. Du kennst den Hintergrund nicht, die Motive. Vielleicht hat die Angst, ihren Freund zu verlieren. Vielleicht hat die Angst vor Einsamkeit. Und es ist so einfach zu richten und sagen, hey, das ist, die ist pervers, also perverse Person. Aber Gott sieht das Herz. Gott sieht die Motivation. Und er ist absolut gerecht. Und vor allem, er liebt jeden Menschen absolut. Und deswegen ist eigentlich nur Gott qualifiziert zu richten, er allein. Und wir können ihn Richter sein lassen als Gott und uns darauf konzentrieren zu lieben, weil das ist unsere Berufung. Also ist der erste Punkt, ein demütiger Mensch lässt Gott den Richter sein. Zweiter Punkt, den wir hier sehen, ist ein demütiger Mensch denkt nicht, alles unter seiner Kontrolle zu haben. Ich denke, wir sind alle mehr oder weniger Control-Freaks, oder? Wir wollen Dinge kontrollieren in unserem Leben. Ich hasse zum Beispiel Vollnarkose. Wenn mich irgendwer hier in Schlaf versetzt und dann passieren Dinge und tun die Dinge mit mir, die ich nicht kontrollieren kann. Die ich nicht mitkriege. Deswegen, als sie mir die Weisheitszähne gezogen haben, ich habe, hey, hier lokale Narkose, aber ich will die Kontrolle haben. Ich will mitkriegen, was da abgeht. Ein bisschen ekelhaft, wenn das so knirscht. Ne? Aber ich hasse es eigentlich nicht, die Kontrolle zu haben über Dinge. Und wir wollen alles kontrollieren. Auch die Kontrolle haben über unsere Zukunft. Und deswegen planen wir. Und manche von uns sind größere Planer als andere. Das sind meistens diejenigen, die tolle Organisatoren sind. Aber wenn dann ein spontanerer Mensch zu ihnen kommt und sagt, hey, lass uns das tun oder lass uns das unternehmen, lass uns ein Eis essen gehen, oh, warte mal, das haben wir nicht geplant. Kennt ihr so Leute? Aber wir alle planen und das ist gut und das ist richtig. Weil wenn wir irgendwas erreichen wollen in unserem Leben, dann brauchen wir ein Ziel, dann brauchen wir eine Vision und dann brauchen wir einen Plan, wie wir das erreichen wollen. Das ist okay. Gott ist ein Planer. Er hatte einen Plan der Erlösung. Also nichts schlecht dabei zu planen. Aber lasst uns hier die nächsten Verse lesen. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, werden wir auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Was ist das Problem hier? Das Problem ist nicht, dass die Leute planen. Das Problem ist, dass sie keinen Raum für Gott haben in ihrem Denken und in ihrem Planen. Wir sehen erstens, sie sind Großtuer, sie sind Prahler. Hey, wir werden das und das tun, wir haben das und das getan. Und Gott sagt uns, solches Rühmen ist böse. Zweite, was wir sehen, ist, sie sind selbstgenügsam. Sie machen ihren Plan allein. Und sie führen ihren Plan allein aus eigener Kraft. Fragen nicht, Gott, was willst du? Suchen nicht seine Führung. Suchen nicht seine Hilfe und seinen Beistand im Gebet. Das Problem mit diesen Menschen hier ist eigentlich, sie sind realitätsfremd geworden. Sie haben Gott aus den Augen verloren, der da ist in ihrem täglichen Leben, in ihrem Geschäftsleben hier konkret, haben die geistliche, ewige Perspektive aus den Augen verloren. Und Leute, die Realität ist, es gibt Gott. Gott ist hier. Und unser Leben hat was mit ihm zu tun und was mit seinem Willen zu tun. Und die Realität ist, wir werden alle ewig leben. Und wir haben hier eine Chance vorzusorgen für die Ewigkeit, Schätze im Himmel zu sammeln, sagt Jesus. Und diese Leute hier sind zu Toren geworden, wie dieser Mensch in dem Gleichnis, das Jesus in Lukas 12 erzählt. Ich lese euch das mal vor. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sagte, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all meinen Korn und meine Güter einsammeln. Seht ihr, ich und mein. Hat aus dem Auge verloren, dass wir eigentlich nur Verwalter sind von dem, was Gott uns anvertraut hat. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott, andere Perspektive jetzt, ewige Perspektive, Gott aber sprach zu ihm, du Tor, du Depp. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, das heißt, du wirst sterben, was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Dann sagt Jesus, so ist der, für sich Schätze sammelt und nicht reich ist, ein Blick auf Gott, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist, ein Blick auf Gott. Ihr wisst nicht, wie es morgen um euer Leben stehen wird, sagt Jakobus, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Das ist die Wahrheit. Unser Leben ist so vergänglich. Unser Leben ist wie ein Dampf. Es ist eine kleine Zeit sichtbar und dann verschwindet. So wie dieser Dampf, wenn er bei der BASF vorbeifahrt und da dampft es irgendwo. Ist ganz kurz sichtbar und dann verschwindet es. Ist vergänglich. Ihr wisst nicht, ob ihr morgen überhaupt noch am Leben sein werdet. Und die Wahrheit ist, es gibt viel mehr, was wir nicht unter Kontrolle haben, als das, was wir kontrollieren können. Wann wir sterben, Naturkatastrophen, Kriege, Ölpreis, Wirtschaftskrise, Krankheit. Unsere Kinder können wir nicht kontrollieren, Entscheidungen, die sie treffen und so weiter und so fort. Also lebe nicht so stolz und so selbstgenügsam, als wärst du der Macher und hättest du alles in deiner Hand. Sei demütig, sagt der Herr. Sagt, wenn der Herr will und wir leben, werden wir auch dieses oder jenes tun. Bezieht Gott in euer Planen ein. Fragt nach seinem Willen. Habt eine ewige Perspektive. Streckt euch aus nach seinem Beistand. Wir sind nicht dazu geschaffen, als Einzelgänger allein durch unser Leben zu gehen und sie irgendwie durchzuwursteln. Wir sind geschaffen für Beziehung. Beziehung mit Gott. Und dann, wenn Gott dir Erfolg schenkt und du Erfolg hast, dann sag, preis dem Herrn. Danke, Herr. Der Herr hat uns Erfolg geschenkt. Er hat uns gesegnet. Er hat uns das Gelingen gegeben. Also ein demütiger Mensch lebt nicht selbstgenügsam, sondern ausgerichtet auf Gott. Er bezieht Gott in sein tägliches Leben ein. Und dann als drittes, als letzten Punkt sehen wir, ein demütiger Mensch investiert sich und seine Ressourcen nicht in sich selbst und in sein kleines Reich, macht nicht sich selbst zum Zentrum seines Lebens, sondern investiert in Gottes Reich und in andere Menschen mit einer ewigen Perspektive. Lass uns lesen im Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Ich lese es nochmal, dass es wirklich in unser Denken und in unser Herz reinsinkt, was Gott uns durch Jakobus hier wirklich sagt. Wer nun weiß, Gutes zu tun, ist eine Gelegenheit, Gutes zu tun, Möglichkeit, und tut es nicht, dem ist es Sünde. Ist nur, nicht nur Sünde, Böses zu tun, sondern ist es auch Sünde, Gutes nicht zu tun. Kapiert ihr das? Nicht nur da oben, sondern im Herzen ist es auch Sünde, Gutes nicht zu tun. Ich glaube, wenn wir das wirklich begreifen, wird es unser Leben und unser Denken revolutionieren. Viele Christen, ich würde sagen, die meisten Christen leben defensiv. Wir müssen uns reinhalten von der Welt und von der Sünde und wir wollen nichts Schlechtes tun. Aber Leute, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, worum es eigentlich geht in unserem Leben als Christen. Wir haben eine Berufung. Wir sind berufen, Jesus nachzufolgen. Wir sind berufen, Menschen zu dienen. Lukas 4, Vers 18, da sagt Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und wir haben auch diese Berufung, das Evangelium weiterzugeben, Heilung zu bringen, Trost zu bringen, Nahrung zu bringen, den Leidenden und den Armen und den Kranken zu dienen. In Matthäus 25 sagt Jesus, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, alle Menschen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet am Abend, wenn er die wieder in den Stall bringt von der Weide. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr begleitetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und begleiteten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihm sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Mich dürstete und ihr gabt mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt und ihr bekleidetet mich nicht. Krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Wow. Klare Worte von Jesus hier. Es gibt Dinge für uns Christen zu tun. Wir sind berufen, aktive, offensive Geber und Diener zu sein. Sind wir das? Bin ich das? Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Sprich dich das an, hat es was mit deinem Leben zu tun? Man, wir fühlen uns manchmal so selbstgerecht und so heilig wegen dem, was wir nicht tun. Aber betrüben wir den Heiligen Geist auch wegen dem, was wir nicht tun? Okay, du fluchst nicht, du saufst nicht, du rauchst nicht, du stiehlst nicht, du hurst nicht herum. Aber tust du was fürs Reich Gottes? Für Gottes Anliegen? Für die Armen, für die Kranken, für die Benachteiligten, für die Einsamen, für die entmutigten Geschwister, für die, die Jesus noch nicht kennen. Und als Gemeinde, was tun wir als Gemeinde? Haben wir Gelegenheiten, haben wir Ressourcen in unserem Leben, die wir nicht nutzen oder nicht richtig nutzen? Haben wir unsere Prioritäten richtig gesetzt? Investieren wir das, was wir haben, richtig? Wer nun weiß, Gutes zu tun. Und wisst ihr, wen Gott hier ganz besonders in die Verantwortung nimmt? Die, die ganz besonders Möglichkeiten haben, Gutes zu tun. Macht haben, Ressourcen, Einfluss, Möglichkeiten, Gutes zu tun. Und wen betrifft das ganz besonders? Das sind die Reichen in dieser Welt. Und bevor du dir jetzt denkst, oh, Gott sei Dank, mich betrifft das nicht, ich bin kein Millionär. Nee, wir sind alle reich. Wenn du ausreichend gegessen hast heute Morgen, und wenn du Klamotten anhast, Gott sei Dank haben das alle. Ein komischer Gottesdienst. Wenn du ein Dach hast über dem Kopf, wenn du hierher gefahren bist heute Morgen, dann gehörst du zu den reichsten 15% aller Menschen, die je gelebt haben in der ganzen Geschichte. Wir sind alle reich. Ich glaube, ich habe euch schon mal von der Website erzählt, globalrichlist.com. Da kannst du eingeben, wie viel du im Jahr verdienst und dann rechnet die Webseite dir aus, wie reich du bist im Vergleich zu den anderen Menschen. Ich habe rausgefunden, ich bin so ungefähr der 8 Millionste, 500.000 reichste Mensch von den 7 Milliarden Menschen, die leben in dieser Welt. Das ist nicht schlecht. Ich gehöre zu den oberen 14% der reichen Liste dieser Welt. Von allen Menschen, die heute leben. Wenn du am Tag mehr verdienst als 50 Euro, bist du unter den Top 10. Reichsten 10% dieser Welt. Und das sind nur Annäherungen, das ist nicht absolut genau. Ihr wisst, 500 Euro in Rumänien ist mehr wert als 500 Euro hier, weil die Lebenshaltungskosten anders sind. Aber die Tendenz stimmt. Der Punkt ist, wir sind alle reich. Und die Frage, die Gott uns heute Morgen stellt, ist, was machen wir damit? Und diese Worte in den nächsten Versen sind harte Worte. Aber sie sind wichtig für uns. Und bitte schaltet jetzt nicht ab. Ich glaube, das ist lebensverändernd, wenn wir das wirklich in unsere Herzen aufnehmen. Und es geht hier um unsere ewige Zukunft. Wir haben in den kommenden, folgenden Versen jetzt hier eine herbe Zurechtweisung für die, die nicht mit einer geistlichen, mit einer ewigen Perspektive leben oder gelebt haben und investieren. Sie aus der Sicht des ewigen Gerichts geschrieben. Kapitel 5, Vers 1. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult über eure Drangsale, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet. Das, von dem wir denken, oh, das ist so beständig. Nee, es ist verrostet. Hey, Gold und Silber rosten nicht, ja, in der Ewigkeit schon. Und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr Reichen, die ihr die Möglichkeit gehabt habt, Gutes zu tun und es nicht getan habt, sagt, es wird das Feuer eures Gerichts anheizen hier. Und warum? Lasst uns weiterlesen im Vers 3. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. In dieser Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Ihr habt aufgehäuft für euch selbst. Zweitens, ihr habt andere ausgebeutet, um selbst reicher zu werden. Vers 4, siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit, und das Geschrei der Schnitter ist vor den Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Drittens, Vers 5, ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag, also wie an einem Festtag. Neue Leben-Übersetzung übersetzt es so, ihr habt eure Jahre auf der Erde im Luxus verbracht und euch jeden Wunsch erfüllt. Ihr habt ein selbstsüchtiges, bequemes Leben gelebt. Und dann viertens, ihr wart bereit, über Leichen zu gehen, das auf Kosten von anderen zu tun. Vers 6, ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten, er widersteht euch nicht. Leute, klingt das so wie der durchschnittliche Mensch in unserer westlichen Gesellschaft? Auch wie der durchschnittliche Christ in unserer Gesellschaft? Wird diesem Traum nach einem reichen, bequemen, sicheren Leben nachjagen und ja, dafür muss man Kompromisse eingehen. Erstens Timotheus 6, Vers 6 steht, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts herausbringen können. Das ist die Wahrheit. Und dann sagt Gott uns durch Paulus, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Und okay, Paulus und seine Freunde, das waren reisende Evangelisten, vielleicht für uns Sesshaften zählt ein Dach über dem Kopf auch noch dazu. Es muss ja nicht unbedingt der Villa sein. Und vielleicht brauchen wir einen fahrbaren Untersatz. Und es muss vielleicht nicht unbedingt eine Luxuskarosse sein. Aber Leute, wenn wir zu essen haben, wenn wir Kleidung haben, eine Wohnung haben, ein Auto haben, Schulartikel, Toilettenartikel, das Zeug, was wir brauchen für unser tägliches Leben. Wenn wir das Wesentliche haben, lasst es uns genügen daran. Und wie wäre es, wenn wir wirklich diesen Maßstab anlegen? Wie viel wird übrig bleiben von unserem Einkommen? Und seht ihr, das sind diese Ressourcen, die wir einsetzen können, um Gutes zu tun. Gott zur Ehre. Und was machen wir damit? Mit dem, was übrig bleibt, wenn wir ein einfaches, genügsames Leben leben. Randy Alcorn hat gesagt, Gott schenkt mir nicht Reichtum, um meinen Lebensstandard zu erhöhen. Das ist wie so viele Leben, auch Christen. Wenn unser Einkommen ein bisschen steigt, dann erhöhen wir automatisch unseren Lebensstandard. Gott schenkt mir nicht Reichtum, um meinen Lebensstandard zu erhöhen, sondern um meinen Glaubensstandard zu erhöhen. Und jemand hat gesagt, unser Lebensunterhalt wird von dem bestimmt, was wir verdienen. Unser Lebensinhalt wird von dem bestimmt, was wir geben. Also was machen wir mit dem, was wir eigentlich nicht wirklich brauchen? Mit dem Überfluss, mit den Ressourcen, was machen wir? Investieren wir in Luxusgüter? Mein alter Fernseher ist nicht gut genug, ich brauche den neuen großen Großbild-Plasma-Fernseher und den neuesten iPod und mein altes Handy funktioniert zwar noch, aber ich brauche das Neueste und die Luxusreise und das zweite und dritte und vierte Auto und den zweiten, dritten und vierten Fernseher und das ganze Spielzeug, was wir uns leisten, noch da ein Motorrad und Wohnmobil und Urlaub und noch ein Haus und noch ein iPod und noch eine CD und noch. Brauchen wir das Zeug wirklich? Ist es wirklich weise investiert? Und jeder prüfe sich selbst an dem Punkt, wieder schau nicht auf deinen Nachbarn. Das kann variieren von einem zum anderen. Manche brauchen ein bestimmtes Auto für ihren Job, um zu repräsentieren. Lass nicht auf andere schauen, aber wie ist es mit uns? Könntest du einfacher leben, um mehr zu geben, um mehr Gutes zu tun, zur Ehre Gottes? Könnten interessante Entscheidungen sein in unserem Leben. 30 Euro. Billiges Handy oder billiger MP3-Spieler. Vielleicht einmal ausgehen zum Essen. Mit 30 Euro könntest du einen Missionar in Indien einen ganzen Monat lang unterstützen und unterhalten, dass der frei ist, das Evangelium da zu verkündigen. Oder du könntest einem Waisenkind ein ganzes Monat ein Zuhause geben und eine Schulausbildung garantieren. 500 Euro. Stereoanlage in deinem Auto. Könntest du ein Moped kaufen für einen Missionar in Indien, der Menschen für Jesus erreicht, die noch nie von Jesus gehört haben. Um 1700 Euro, vielleicht ein Urlaub, so viel kostet eine Milchkuh für eine bedürftige Familie, dass die Familie ernähren können in einem dritten Weltland. Oder ein Brunnen in einem Ort. Wir müssen die Dinge in Perspektive setzen. Wir sind so geblendet von unserem Wohlstand und wie die Welt lebt und die meisten Christen leben. Wir müssen Dinge in Perspektive setzen. könnten wir mehr Gutes tun? Könnten wir unsere Berufung als Christen mehr erfüllen, wenn wir ein bisschen ein einfaches Leben leben würden? Wären wir vielleicht zufriedener und erfüllter, wenn wir das tun würden? Zweite Frage. Häufen wir an für uns selbst wie dieser Tor im Gleichnis von Jesus? Vermeintliche Sicherheiten. Wie viel Todeskapital haben wir auf unseren Konten oder in unserem Safe rumliegen? Todeskapital, Tod für das Reich Gottes, für die Ewigkeit, Tod dafür, Gutes zu tun. Worauf vertrauen wir? Was ist unsere Sicherheit in unserem Leben? Ist es unsere Ersparnisse, unsere Aktien oder ist es Gott? Und bitte ich sage nicht hier, dass wir nicht sparen sollen, gar nicht sparen, aber vielleicht ist die Frage, mit welchem Maß und mit welchem Ziel. Gibt die Geschichte von einem Reichen, der sich unbedingt was mitnehmen wollte von seinem Reichtum in die Ewigkeit und er hat Gott so lange genervt, bis Gott gesagt hat, okay, darfst dir einen Rucksack voll mitnehmen und er hat den Rucksack mit Goldbarren vollgestopft und dann, als er gestorben war und dann bei Petrus an der Himmelstür erschienen ist, war Petrus erstmal verwirrt, dass der einen Rucksack dabei hat und hat gesagt, hey, normal, hier kann niemand was mitnehmen. Und er sagt, ja, ich habe es mit dem Chef geklärt, habe Ausnahmegenehmigung bekommen. Und Petrus hat gesagt, okay, aber den Security-Check muss ich trotzdem machen. Und zeig mal her, was hast du in deinem Rucksack? Und er macht den Rucksack auf und Petrus lacht sich tot. Und er sagt, wozu hast du dir denn Pflastersteine mitgenommen? Die Bibel sagt uns, die Straßen im Himmel werden aus Gold sein. Das, was wir denken, das so beständig ist und so wertvoll ist hier, wird verrosten, wie wir hier gelesen haben, wird keinen Bestand haben. Nur das wird Bestand haben, was wir investieren, wenn wir Gutes tun im Namen Jesu damit. Das wird Bestand haben in alle Ewigkeit. Jesus hat gesagt in Matthäus 6, Vers 19 und 20, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Wir können uns nichts mitnehmen, Leute. Vielleicht sollten wir wirklich so planen, als würde Jesus wiederkommen am Ende des Jahres. Wie viel würden wir anhäufen? Wie würden wir investieren? Wie würden wir leben? Was machen wir mit unserem Überfluss? Ihr reichen Mitgeschwister. Sündigen wir, weil wir es nicht nutzen, um Gutes zu tun? Weil wir uns nicht um Bedürftige kümmern? Weil wir es nicht zur Verbreitung des Evangeliums investieren. Mich fordert dieser Text hier unheimlich heraus. Ich war in Amerika 2 Tage auf einer Pastorenkonferenz und gibt es immer so verschiedene Stände von verschiedenen Diensten, wo man sich Infomaterial mitnehmen kann. Und ich habe so ein kleines Exzerptheftchen von einem Buch mitgenommen von einem Typen, von dem ich noch nie gehört habe. David Platt heißt er. Und das hat mich echt herausgefordert. Dieser David war der jüngste Pastor einer Megagemeinde in Amerika mit vielen tausend Mitgliedern, so ganz große, reiche Gemeinde. Und durch einige Erfahrungen, im Prinzip hat er und seine Frau alles verloren durch diesen Hurricane Katrina. Und das war so ein Punkt in seinem Leben, wo er gesagt hat, Gott hat ihn befreit eigentlich von diesem Nachfolgen des amerikanischen Traums, ja, bequeme, reiche Leben. Und durch verschiedene Umstände hat Gott in seinem Herzen gewirkt und sein Herz zurecht gerückt. und hat ihn herausgefordert, wirklich praktisch als Jünger Jesu zu leben. Und er und seine Frau haben dann ihr großes, bequemes Haus verkauft, sind in ein kleineres Haus gezogen, haben ein paar Autos verkauft und haben es investiert. Das Reich Gottes in die Mission, in die dritte Welt. Haben ihr Leben vereinfacht, um zu geben. Und hat ein Buch geschrieben, was ein Bestseller geworden ist, von denen hatte ich auch noch nie was gehört. Buch mit dem Titel Radical, Taking Back Your Faith from the American Dream. Also radikal, hol dir deinen Glauben zurück von dem amerikanischen Traum. Und er schreibt über das Buch, in meinem ersten Buch Radikal habe ich nachgeforscht, wie das biblische Evangelium das Leben von individuellen christlichen Leben verändert. Einfach gesagt, in einer Welt voll dringenden geistlichen und leiblichen Bedürfnissen haben Männer und Frauen, die das Evangelium glauben und Gott erheben, nicht die Zeit, um ihr Leben für eine christliche Version des amerikanischen Traums zu verschwenden. Wir sind berufen, dass wir uns Gott hingeben und uns selbst für Gott aufopfern. Und dann hat ein zweites Buch geschrieben, davon war dieses Exzerpt mit dem Titel Radical Together, also zusammen radikal sein. Und da hat er überlegt, was es bedeutet für uns als Gemeinde. Und sie haben in ihrer Gemeinde, in dieser reichen Megagemeinde, gemeinsam überlegt, ob die Art und Weise, wie sie das Geld und die Zeit investieren, als Gemeinde am effektivsten das Evangelium verbreitet und das Reich Gottes erweitert. Und sie haben sich zusammengesetzt und sich gefragt, wo können wir den Rotstift ansetzen, um Ressourcen für das freizuschaufeln, was wirklich zählt. Brauchen wir dieses tolle, bequeme Gebäude? Solche Fragen. Welche Aktivitäten und Programme müssen wir ersetzen? Müssen wir vielleicht gute Dinge aufgeben, um bessere Ziele zu erreichen? Also er schreibt hier zum Beispiel, sind diese Programme und Aktivitäten die beste Art, unsere Zeit und Geld und Energie für die Verbreitung des Evangeliums in unserer Nachbarschaft und allen Nationen zu verbreiten? Das war eine reiche Gemeinde, die haben Millionen freigeschaufelt und in Indien investiert, in eine Mission. Und wir sind jetzt nicht so eine reiche Gemeinde. Wir haben kaum Ersparnisse. Aber vielleicht können wir uns auch diese Fragen stellen. Und uns persönlich fragen. Vielleicht persönlich mal unser persönliches Budget, unser Familienbudget, unser Gemeindebudget. Und ich meine nicht nur Geld, sondern auch Zeit, Energie, Aktivitäten. Unser Leben zu analysieren im Licht der Ewigkeit. Zu fragen, was braucht man wirklich? Was können wir streichen von unserem Luxus, um zu investieren dort, wo es wirklich zählt? Um Gutes zu tun. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Ich lese euch noch ein paar Zitate vor von dem David Platt. Fragt, sind wir gewillt, alles in unserem Leben auf den Tisch zu legen und Jesus Christus bestimmen zu lassen, was bleiben muss und was gehen muss? Herr, wir wollen uns nicht mit guten Dingen zufrieden geben als dein Volk, wir wollen nur dein Bestes. Als letztes Zitat, er schreibt auf seiner Webseite, du und ich haben durchschnittlich ungefähr 70 oder 80 Jahre auf dieser Erde. Während diesen Jahren werden wir bombardiert vom Vergänglichen. Mach Geld, kauf Zeug, sei bequem, leb gut, hab Spaß. Dabei werden wir blind für das Ewige. Aber es gibt es. Du und ich stehen an der Schwelle zur Ewigkeit. Wir beide werden bald vor Gott stehen, um uns vor ihm zu verantworten, für unsere Verwalterschaft, über unsere Zeit, unsere Ressourcen, die Gaben und letztlich das Evangelium, das uns anvertraut wurde. Wir sind davon überzeugt, dass wir uns, wenn dieser Tag kommt, nicht wünschen werden, dass wir uns mehr hingegeben haben, den amerikanischen Traum zu leben oder für uns den deutschen Traum
ist nicht viel anders hier. Wir werden uns nicht wünschen, dass wir mehr Geld verdient hätten, mehr Zeug angehäuft hätten, bequemer gelebt hätten, mehr Urlaub genommen hätten, mehr ferngesehen hätten, eine tollere Rente angestrebt hätten oder erfolgreicher gewesen wären in den Augen dieser Welt. Stattdessen werden wir uns wünschen, dass wir mehr von uns gegeben hätten, um für den Tag zu leben, an dem sich jede Nation, jeder Stamm, jedes Volk und jede Sprachgruppe sich beugen wird, um den Thron und dem Retter Lobpreis singen wird, der sich an radikalem Gehorsam freut und dem Gott, dem ewige Anbetung gebührt. Bist du bereit, für diesen Traum zu leben? Lasst uns nicht länger zögern. Belass es bei diesen Worten. Lass uns ehrlich Gott suchen, was es für uns bedeutet. Gottes Wort heute Morgen. Wir wollen jetzt Abendmahl feiern und betrachten, was Jesus für uns getan hat. Die andere Frage, die der David Platt stellt in seinem Buch ist, wie viel ist Jesus dir wert? Was ist Jesus dir wert? Im Abendmahl sehen wir, wie viel wir Jesus wert sind. Und lasst uns ehrlich vor Gott kommen, mit ehrlichem Herzen. Und ihn betrachten. Und während wir ihn und seine Liebe und seine Hingabe an uns betrachten, lasst uns offen sein für sein Reden. Er möchte uns persönlich führen. Mich hat es wahnsinnig herausgefordert, was ich gelesen habe. Und wisst ihr was, es stimmt zu 100%, diese Perspektive. Und ich muss mir für mein Leben überlegen, ob ich nicht anders investiere. Und ob da nicht unnötiger Ballast ist eigentlich in meinem Leben, den ich freischaufeln kann. Um Menschen für Jesus zu erreichen, anderen zu dienen. Möge der Herr uns führen da drin. Und vor allem uns motivieren, das Wollen und das Vollbringen geben. Dass wir nicht nur intellektuell zustimmen, sondern es wirklich auf unser Leben anwenden. Weil nur dann bringt es Frucht und dann hat es Wert. Es ist real, unser Christsein. Vater, dein Wort fordert uns echt heraus. Und egal, wie reich oder wie arm wir sind heute Morgen hier, es betrifft uns alle. Und ich bete einfach, Herr, dass du mit uns sprichst, Herr. Ganz persönlich. Du willst nicht Gesetzlichkeit und wir wollen gar nicht regeln, irgendwie das Leben von anderen Menschen. Aber wir wünschen uns, dass du unser Leben beherrschst und dass du unser Leben führst. Und wir sehen heute in deinem Wort, dass es wahrscheinlich anders aussieht, als die meisten Christen in unserem Land ihr christliches Leben leben. Und du fragst uns, ob wir bereit sind, radikal zu sein, radikal zu glauben, dir wirklich zu vertrauen. Ich bete für uns auf deine sanfte, liebevolle, persönliche Art und Weise. Und lass uns demütig leben mit dir, unserem Gott. Zeig uns, was das für uns persönlich in unserem konkreten, persönlichen Leben bedeutet. Wir werden jeder für unser Leben verantwortlich sein, nicht für das, was andere tun. Und wir wünschen uns, dass du uns führst und dass du uns gebrauchen kannst und dass du verherrlicht wirst in unserem Leben. Dass dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier in meinem Leben. Und ich bete, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, Herr, dass du uns große Klarheit schenkst von dem, was Sache ist im Leben, dem, was wirklich zählt. Herr, du hast uns erlöst, das ist so wunderbar. Wir sind auf dem Weg in den Himmel, in die Ewigkeit mit dir. Du bist unser Vater, du bist unser Versorger, du bist unser Freund, du bist unser Liebhaber. Du hast dich uns hingegeben und lehr uns, was es bedeutet, uns dir hinzugeben. Ja. Beeindruck unsere Herzen, wenn wir dich jetzt betrachten. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.